SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Mit dem Schauspieler Ralf Bauer. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wie geht's dir?
Alles gut.
Ja.
Und bei dir?
Mir geht's auch gut. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, das ist wunderbar. Es ist
witzig, dass wir beide einen Rollkragenpulli angezogen haben.
Ja, wir sind
haben,
im Paranalog, deswegen würde ich auch den Livestream empfehlen. Das haben wir nicht abgesprochen. Du spielst im neuen Tatort, der am Sonntag in der ARD zu sehen ist. Der ist natürlich schon abgedreht, ganz klar. Das wäre auch sonst ein bisschen knapp. Woran arbeitest du jetzt gerade?
Oh, ich habe bis letzte Woche Yoga unterrichtet in Südtirol in einem wunderschönen Hotel. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung für den Tatort bis Sonntag. Und dann versuche ich mich ein wenig darauf zu konzentrieren. Ich habe in Baden-Baden eine Yogaschule, die ein bisschen inaktiv war, wieder zu reaktivieren. Ich habe nächste Woche ein Treffen mit meinem ehemaligen Judo-Lehrer.
Mhm. Der macht auch Yoga noch nebenbei, oder?
Nee, der macht kein Yoga nebenbei, aber der unterrichtet mittlerweile für viele Menschen. Also der Erich ist, glaube ich, 75 oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie alt der Erich ist, ja. Unterrichtet Tai Chi. Und ich komme ja eigentlich aus dem Judo-Kampfsport und habe dann, nachdem ich mich losgelöst habe von der Schauspielschule, auf die Suche gemacht nach einer asiatischen Kampfsportart, die mich unabhängig macht von Raum, Zeit und Ort, und kam dann über Tai Chi zum Yoga. Und ich möchte, dass der Erich bei mir im Yoga-Loft auch ein bisschen Tai Chi unterrichtet. Einfach, weil ich diese asiatische Richtung mit den unterschiedlichen Philosophien, das will ich dort mehr etablieren und will dann noch ein kleines tibetisches Restaurant auf Rädern, also so einen tibetischen Foodtruck in Baden-Baden, inaugurieren. Das ist so momentan dann der Fokus für den Mai.
Das sind deine Projekte. Du hast jetzt schon relativ viel gesagt, Lösen von Raum und Zeit, Yoga, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Das macht ja viel von dir aus tatsächlich. Die Yogaschule war eingeschlafen, da habe ich gerade ein bisschen aufgehorcht. Warum?
Also ich hatte das, weil ich einfach noch sehr viel unterwegs bin, ich hatte das vermietet, den ganzen Komplex an einen Freund, und habe das jetzt letztes Jahr wieder zurückgeholt, weil dieses Investment, was ich damals gemacht habe, war schon so eine also keine Altersvorsorge, sondern im Alter sehe ich mich eher unterrichten. Also gerade was so asiatische Bewegungssportarten mit Philosophie, mit Ernährungslehre, das alles in einem Komplex zu haben, wo man dann wirklich unterrichten kann und wo Leute hinkommen können, einfach auch um Möglichkeiten zu suchen, die eigene Wege sind, um sich von gewissen Krankheiten loszulösen oder sich gesund zu halten, weil da gibt es so viele unterschiedliche Philosophien, und diese asiatische Philosophie ist meistens eine Richtung. Mhm. Wir haben uns eben schon mal kurz darüber unterhalten, quasi zum Beispiel auch frisch kochen, ja, was das heißt, oder mit den richtigen Kräutern dann die Sachen zu kochen. Das ist so eine Sache, die ich unbedingt da etablieren möchte. Und deswegen habe ich es wieder zurückgeholt, das Yoga-Loft, weil jetzt denke ich, langsam komme ich in das Alter, wo man sagen kann, jetzt ist der Bauer auch alt, aber mit dem Alter kommt auch die Weisheit.
Ja.
Und das möchte ich jetzt langsam anfangen weiterzugeben.
Ich werde es jetzt natürlich nicht verraten, dein Alter, aber nochmal am besten mit der Schauspielerei jetzt an der Stelle, weil über das Yoga und Bewusstleben kochen, da kommen wir gleich noch drauf. Du hast neulich einen Satz gesagt in der Gala, der ist wirklich bei mir hängen geblieben. Da hast du gesagt, viele Produzenten wollen dich nicht mehr besetzen, weil du zu wenig Follower auf Instagram hast. Ist das wirklich wahr? Echt jetzt?
Nee, also es gibt Leute, ich weiß es nur andersrum. Ja, also positiv gesehen, dass mittlerweile viele Follower, nehmen wir Traumschiff, ja. Traumschiff, ganz viele Leute, die quasi dann plötzlich die Besetzung haben, weil sie 1 Million Follower haben oder sowas, ja, oder mehrere Follower. Und es gibt Leute, die wirklich danach aussuchen, wie die Schauspieler, wie viele Follower sie bei Instagram haben.
Und du hast dann nur 5.000, das reicht nicht.
Was?
Du hast nur 5.000, das reicht dann nicht.
Ich habe schon knapp 8.000, ja. Also
bin ich schon gar nicht mehr auf dem neuesten Stand. Naja, immerhin spielst du im Tatort am Sonntag zu sehen, in der ARD ab 20.15 Uhr am 1. Mai. Und ich habe gerade eine Mail gekriegt aus Ulm. So macht Tatort schauen auch einmal Spaß. Herzliche Grüße an Ralf Bauer. Kannst doch losgehen, oder?
Aha, sehr gut. Naja, erstmal sich den Tatort anschauen und danach sich dann ein Urteil bilden.
Ja. Worum geht's denn da ganz grob in dem Film?
Ja, ein junger IT-Spezialist wird ermordet und keiner weiß eigentlich warum. Ja, warum? Dieses Warum ist ja dann. Aber das ist ja oft eigentlich immer die Frage, die sich, glaube ich, am Anfang eines Kriminalfalls, eines Kriminalbuchs, ja, Romans irgendwie stellt. Warum wurde die Person umgebracht, um dann letztendlich irgendwann auf die Fährte der Täter oder des Täters oder Täterin zu kommen? Ich bin quasi hinzugezogen worden, weil der Max Ferberböck, wunderbarer Regisseur, viele kennen ihn vielleicht oder kennen einen einen seiner vielen wunderbaren Filme, die auch oft irgendwie ausgezeichnet wurden. Ich kenne ihn noch aus den 90er Jahren, als er einen Film gemacht hat, Aimé en Jaguar, eine wunderbare Verfilmung. Und der Max hat eigentlich, wenn ich das so frei sagen darf, darauf bestanden, dass ich diese Rolle spiele. Und ich am Anfang.
Wie hast du da reagiert, als er dir die Rolle angeboten hat?
Ich habe ihm gesagt, du Max, wir haben telefoniert. Ich habe gesagt, Max, du, ich weiß nicht, ob ich das spielen kann. Und der Max, nein, du kannst das spielen. Das sage ich, Max. Ich weiß wirklich nicht, weil das ist keine große Rolle. Ja? Ja. Es ist eine kleine Rolle, eine sehr intensive Rolle.
Man muss dazu sagen, du spielst einen Obdachlosen, der in Tatverdacht gerät. Und jetzt muss ich dich natürlich fragen, was ist denn jetzt daran so schwierig, einen Obdachlosen zu spielen? Da muss man sich doch nur einen Bart wachsen lassen und ein bisschen schmuddelig aussehen. Reicht oder reicht das nicht?
Ja, die Schauspielerei hat dann doch schon mit anderen Sachen noch zu tun, ja. Quasi diese innere Einstellung zu finden. Weißt du, wenn du, ich sag mal, du hast, wenn du so eine durchgehende Rolle hast, ja, dann ergibt sich ein Charakter relativ gut durch die unterschiedlichen Bilder, durch die unterschiedlichen Sequenzen, wenn du mit anderen Menschen zu sehen bist. So wie die Person dann agiert oder reagiert, daran erkennst du einen Charakter, wie sie spricht. Wenn du so eine kleine Rolle hast, musst du das relativ schnell auf einen Punkt bringen, damit der Zuschauer ein Gefühl dafür bekommt. Und diese innere Einstellung von dem, weil jeder, der Obdachlosen irgendwann auf der Straße, also jeder, der obdachlos geworden ist, hatte ein Vorleben. Und das ist natürlich dann immer entscheidend, also wie hoch da der Fall gewesen ist, was hat die Person vorher ausgeübt. In diesem Fall war er Börsenmakler und der hat einen extrem tiefen Fall. Und an diesen Punkt dann zu kommen, das muss man halt dann innerlich irgendwie suchen, was da die Auswirkungen gewesen sind für diese Person und wie er dann letztendlich auch damit umgeht, wenn er obdachlos ist. Und der ist, dieser Dieter Hammert, den ich da spiele, der ist ziemlich rabiat. Also der ist eigentlich am Ende seines Lebens, der keine Grenzen mehr kennt, ja, diese normalen, moralischen, ethischen Grenzen, die wir alle irgendwo noch irgendwo versteckt haben, die hat er nicht mehr.
Man sieht, du hast dich da richtig reingefühlt in die Rolle. Wie hast du es gemacht? Also, weil wir hatten vorhin, gesund kochen war so ein Thema vorhin. Das musstest du dann wahrscheinlich mal kurz pausieren, oder wie hast du es gemacht? Hast du dich vollumfänglich da eingelassen?
Ja, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe in diesem Fall versucht, halt von jeder Ecke mich irgendwie ranzubegeben an diese Rolle. Also ich habe mich schleifen lassen, ich habe nicht jeden Tag Yoga trainiert, ich habe ungesund gegessen, ich habe unregelmäßig gegessen.
War auch hart für dich, oder?
Ja, wenn man weiß, weißt du, wenn du, nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn du verliebt bist, ja, und deine große Liebe, die ist in Paris, dann läufst du auch nach Paris zu Fuß.
Das fällt dann leicht.
Ja. Wenn du mir jetzt sagst, du Ralf, lauf doch mal nach Paris zu Fuß, sag ich, Nadil, bei aller Liebe, was soll ich jetzt zu Fuß nach Paris laufen?
Ja, aber andere Leute wollen ja, müssen sich ja Mühe geben, um gesund zu essen. Für dich ist das ja offensichtlich der Standard.
Ja, weil ich glaube, wenn man die, weißt du, wenn etwas isst, etwas Gesundes isst und unabhängig jetzt von der Befriedigung des Gaumens, wenn du einfach spürst, das tut dir gut und das gibt dir Kraft und das gibt dir Energie, damit du weiterhin draußen, was ich alles Mögliche anstellen kannst, also auch Sport auszuüben, wenn du das mal für dich gespürt hast und dann willst du das eigentlich nicht wieder loswerden, dann willst du das nicht wieder aufgeben.
Der soziale Abstieg, da haben wir vorhin drüber gesprochen, das wirklich zu fühlen, wenn man alles verliert. Kannst du noch mal kurz beschreiben, wie du es geschafft hast, dich da einzufühlen in diesen sozialen Abstieg? Weil erlebt hast du ihn ja nicht, zum Glück.
Ich habe ihn nicht wirklich erlebt, aber das Leben eines Künstlers, ich bin jetzt seit 31 Jahren in diesem Business, du hast natürlich oft viele Täler, durch die du lange Zeit wandern musst. Ja, das ist, wenn man so in Deutschland lebt, nicht, kann sehr unangenehm sein, weil das natürlich dann doch extreme Schaden auf dem Bankkonto hinterlässt. Aber ich relativiere das dann immer. Also ich kenne dieses Gefühl fast einer Ohnmacht, wenn du nicht mehr weißt, am Überlegen bist, wie zahlst du nächsten Monat deine Miete? Ja, dieses Gefühl kenne ich aus meinem Künstlerleben, Künstlerdasein. Aber die eigentlichen Erfahrungen habe ich gemacht, gerade in der Hilfe mit den Tibetern, weil ich viel in tibetischen Flüchtlingslagern in Indien und Nepal unterwegs gewesen bin. Und wenn du so junge Menschen, ältere Menschen kennenlernst, die alles hinter sich gelassen haben, die tagelang durch den Himalaya geflohen sind und dann in Nepal stehen, mit nichts, mit niemandem. Das ist dann, und dich mit diesen Menschen auseinandersetzt, die so auf der einen Seite glücklich sind, auf der anderen Seite total am Ende ihres Lebens, weil sie jedes Familienmitglied zurückgelassen haben, jetzt dort in Nepal auf den Straßen stehen, nicht wissen, wo sie hin sollen, an wen sie sich wenden können. Diese Auseinandersetzung mit diesen Flüchtlingen, das ist etwas, was du im Grunde genommen nicht mehr vergisst. Diese Hilflosigkeit, ja, diese absolute, wo du wirklich nur von einer Minute auf die nächste lebst, das ist in meinem, ich sag's mal so, das ist in meinem Gen abgespeichert, ja, das ist einfach in mir drin.
Hat sich tief eingeprägt bei dir, ja. Offensichtlich. Du machst das schon sehr lange, du hast schon vor 20 Jahren, über 20 Jahren Flüchtlingskonvois auch begleitet, also Hilfskonvois, Entschuldigung, begleitet in Gebiete und Geflüchtetenhilfe gemacht. Heute ist dieses Thema wieder sehr aktuell, war aber eigentlich nie weg, muss man sagen. Das hat ja jetzt über die letzten Jahre fast permanent stattgefunden. Flüchtlingsbewegungen gibt es auf dem afrikanischen Kontinent, gab es einen Syrienkrieg und gibt es jetzt ganz aktuell beim Ukraine-Krieg. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, all die Menschen, die hier bedürftig sind und sich vielleicht, und da hat uns eine Hörerin gerade geschrieben und auch sich gewundert über unsere Äußerungen oder meine Äußerungen vielmehr zum Obdachlosen. Man müsste sich ja nur ein Bart wachsen lassen. Die sagt, sie steht jeden Tag als Kundin bei der Tafel und schämt sich dafür. Das sind natürlich Dinge, die sind geben einem ganz besonders unter die Haut. Mhm. Wie kompensierst du das für dich? Also was dein Engagement, hilft dir das dabei, solche Dinge dann auch irgendwie zu sagen, ich tue was?
Also es geht dann eigentlich weniger um mich, dass es mir dadurch besser geht. Ja, es ist einfach, wenn man Menschen helfen kann, dann sollte man das auch umsetzen. Ich glaube, man muss sich überhaupt nicht dafür schämen, ja, quasi, dass man auf andere Menschen angewiesen ist. Wenn man das unter der Lupe betrachtet, und dafür war diese Auseinandersetzung oder ist die Auseinandersetzung mit den Tibetern einfach sehr schön. Es gibt im Tibetischen noch einen Ausdruck dafür. Der ist mir leider gerade entfallen. Aber es gibt ein tibetisches Gebet, Essensgebet, wo sie sich bedanken bei allen Menschen, die daran beteiligt waren. Bei demjenigen, der den Samen gesät hat, bei demjenigen, der darauf geachtet hat, dass die Pflanze groß geworden ist, der sie gegossen hat, der sie geerntet hat, der sie auf den Markt gebracht hat, der sie gekauft hat, zubereitet hat und der sie mir an den Tisch bringt, ja.
Ich schicke mal eine Frage vorweg, die du schnell beantworten kannst, Ralf. Silvia Heger aus Rauenberg fragt, mit welcher Musik hast du dich auf die Rolle des Obdachlosen Dieter Hammert eingestellt?
Mit Musik bei dieser Rolle überhaupt nicht, weil da ist mir überhaupt keine zugeflogen. Diesmal war die Vorbereitung ganz stumm.
Du engagierst dich wirklich seit langem für geflüchtete Tibeterinnen und Tibeter. Gab es einen Moment, es gab eine Zeit, da war das sehr populär. Tibet war wirklich ein großes Thema. Ist ein bisschen aus dem öffentlichen Fokus geraten. Wie kam es bei dir zu diesem Engagement?
Ich war in Wien in den 90er Jahren, habe dort gedreht für den ORF und mich hat eine Journalistin vom ORF in ein tibetisches Restaurant geschleppt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war ein tibetischer Doktor da. Die Chefin des Restaurants war eine Tibeterin. In der Küche waren nur Tibeter. Und die Tibeterin, die Chefin, die heißt Zetin, die ist eine total interessante Frau, vollgestopft mit tibetischen Geschichten, mit tibetischem Wissen über Medizin, Ernährung, über das Land Tibet. Die hat auch manchmal als Übersetzerin für den Dalai Lama, wenn der in Österreich unterwegs war, gearbeitet. Und sie war auch so eine Anlaufstelle für tibetische Flüchtlinge, wenn die nach Europa gekommen sind. Und das, was sie gesagt hatte, war vollkommen anders als das, was ich vorher von anderen Kulturen, und ich habe mich viel vorher auch schon mit anderen Kulturen auseinandergesetzt, hat mich so begeistert und in den Bann gezogen, dass ich darüber mehr wissen wollte. Und ihre älteste Tochter, Tenzi, die wurde dann mein Patenkind, so dass ich dann in die Familie integriert wurde. Und wenn du dann aus dem Inneren heraus von der Familie kennenlernst, dann ist das nochmal etwas ganz anderes, als wenn man das nur von Büchern kennt oder von draußen drauf schaut. Und So kam das, dass wir unter anderem auch hier in Stuttgart relativ schnell, ich glaube im Jahr 2001, war ich Schirmherr von tibetischen Mönchen aus dem Kloster vom Dalai Lama, die auf Europa-Tournee waren, dann Schirmherr wurde. Und diese tibetischen Mönche, die immer, wenn man sich diese Geschichte anschaut, ja, was da alles hinten dran steht, mussten aus ihrem Land fliehen, die können dann in ihrem eigenen Land all die ganzen Sachen, was eigentlich eine Kultur ausmacht, nicht leben, müssen deswegen in ein anderes Land gehen, und sind dann manchmal gezwungen, ihre, wie die tibetischen Mönche jetzt, religiösen Tänze, Gesänge dann in Turnhallen aufzuführen in westlichen Ländern. Das ist etwas extrem Frustrierendes. Die Tibeter sehen das zwar dann vollkommen anders, sie haben da ein anderes Gedankengut dazu, und das macht das aber auch wieder sehr interessant, weil...
Das heißt, dieses Geflüchteten-Engagement, das bezieht sich im Wesentlichen auf die Mönche?
Nee, das ist eigentlich alles Mögliche. Ja, also das sind tibetische Flüchtlinge bei uns in Deutschland, das sind tibetische Flüchtlinge in tibetischen Flüchtlingsheimen, Lagern in Indien oder Nepal, das ist alles konzentriert, alles, was, also ich will nicht sagen alles, was mit Tibet zu tun hat, aber ich bin eng verbunden mittlerweile mit einem tibetischen Mönch, der lebt in Spanien, der leitet das Tibethaus dort, der vor 20 Jahren schon gesagt hat, ob ich ihm nicht helfen kann, weil er immer wieder Anfragen bekommt aus Tibet, aus Indien, von der Exilregierung für die unterschiedlichen Programme, Geld zu sammeln. Und weil die spanische Wirtschaft nicht ganz so gut dasteht wie die deutsche, hat er sich gehofft, dass in Deutschland mehr Geld zu sammeln ist, was wir dann auch viel gemacht haben. Also wir haben Hunderttausende von Euros mittlerweile in Deutschland schon gesammelt und die dann immer direkt vor Ort in die Heime gebracht. Manchmal ist es auch immer in Absprache mit den unterschiedlichen Ministerien der tibetischen Exilregierung vonstatten gegangen. Das kann aber auch sein, wir haben in München, da habe ich mit einer Dame von der Grünen Partei zusammengearbeitet, Anja Edelhäuser, einen tibetischen Flüchtling, eine Frau, ja, die auf mich zugekommen ist bei einer Demonstration in München, die seit 8 Jahren mit ihrem Mann und 2 Kindern auf 8 Quadratmetern in einem Flüchtlingsheim gelebt hat, ob ich ihr nicht helfen könnte, da rauszukommen. Und das, da habe ich dann die Anja Edelhäuser angesprochen und sie hat mir dann geholfen, weil ich mit diesen Formalitäten mich da nicht so auskannte. Mittlerweile lebt sie draußen, hat eine eigene Wohnung, ja, hat eine eigene Arbeit. Also ganz unterschiedlich. Versuche manchmal Tibetern Jobs zu verschaffen.
Also man kann sagen, das war der Beginn einer tiefen Verbindung und der dann schließlich auch zu einem Herzensprojekt von dir geführt hat, nämlich zu einem Film. Sam Dühl heißt er.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Strand, Sonne, Surfen, das waren die Zutaten für die Serie Gegen den Wind. Ein echter Hit war das in den 90er Jahren. Ralf Bauer ist in SWR1 Leute und wir haben uns aufs Du geeinigt. Du und Hardy Krüger Junior, das hat damals viele in den Bann gezogen. Ihr habt euch in die Herzen der Leute gesurft. Wie oft hast du das schon gehört?
2-mal.
Heute, in meiner Anmoderation. Ich habe es schon öfter gehört, muss ich sagen. Okay, also dann ist es noch nicht aufgebraucht. Das ist ja schön. Wie schaust du heute auf diese Zeit?
Ist gut. Ich meine, war eine schöne Zeit. Alles, was ich heutzutage bin, ist ja aufgebaut auf dem, was ich ehemals gemacht habe, erlebt habe, gearbeitet habe, also gespürt habe. Das heißt, es ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, privat wie auch beruflich. Ich glaube, viele der Rollen, die danach gekommen sind, sind aufgebaut auf dieses Fundament, was damals gegründet wurde von der ARD. Deswegen fällt nochmal so eine Rolle wie jetzt am Sonntag im Tatort extrem raus, weil das, man so eine Rolle angeboten bekommt im Fernsehen, im Film, das ist eher dem Regisseur zuzusprechen, Max Ferberböck in diesem Fall, der einfach auch Mut hat. Ja, wir sind ja in einem Business, wo eher die große Siegerheit an den Nagel gehängt wird, als der Mut. Ja, also Mut, einfach etwas auszuprobieren. Der Mut damals von der ARD, auch von der Bavaria Film, so etwas ins Leben zu rufen, eine Serie, die quasi, wie wir am Anfang verschrien wurden, Baywatch für Arme, dass das so ein Riesenerfolg werden würde, das konnten die natürlich vorher nicht wissen. Und das war schon mutig, einfach auch so, also dem zuzustimmen und einfach sagen, okay, wir probieren das einfach mal und gucken, was daraus wird.
Es war ja dann gar nicht Baywatch für Arme, sondern ein echter Hit. Also es muss ja auch ein bisschen eine verrückte Zeit gewesen sein, wenn man das damals verfolgt. Du warst ja dauerpräsent auch in der Bravo, zum Beispiel in Ausgabe 14 von 1997. Da gab es ein Poster von dir. Und wenn man das mal so als Frauenschwarm erlebt hat, kannst du dich nochmal kurz zurückversetzen. War das eine verrückte Zeit oder für dich damals eigentlich ganz normal?
Das war eine extrem arbeitsintensive Zeit. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich weiß halt, dass ich manchmal irgendwie 7-Tage-Woche hatte, weil Wochenende dann oft irgendwie vollgestopft waren mit Interviews, mit Fotoshootings. Zum Drehen war das eine sehr schöne Phase, gerade am Anfang, weil wir am Strand gedreht haben, wo viele Leute hinkommen in St. Peter-Ording, um Urlaub zu machen. Und wir oft irgendwie am Abend nach dem Drehen dann sofort gegrillt haben. Und wirklich eine sehr gute Stimmung da gewesen. Es war ein toller Regisseur, Hans-Werner Honert, der die ersten 13 Folgen gedreht hatte unter seiner Regie und das ganze Team zusammengehalten hat. Das war eine extreme Erfahrung, auch mit dem Wetter in St. Peter-Ording, mit Sturmfluten und Ebbe. Manchmal, wenn das Wasser weg gewesen ist, und in St. Peter-Ording ist es dann 1,5-2 Kilometer, dass dann von der normalen Wassergrenze das Wasser einfach weg gewesen ist. Und wenn wir dann aber das Wasser brauchten, dann aber auch eine große Gefahr bedingte, weil das Wasser relativ schnell wieder zurückkommen kann, und dann diese unterschiedlichen Priels, quasi, wo dann die Licht-LKWs gestanden haben, oft irgendwie auch vom Trecker wieder rausgezogen werden mussten, weil es keinen anderen Rückweg mehr gab, und wenn man vom Wasser eingeschlossen wird. Also das waren tolle Erlebnisse, Abenteuer pur.
Ich sehe schon, du hast da ganz andere Erinnerungen als der ganze Trubel, sondern du hast viel mehr Erinnerungen an die Arbeit als solche, wie es da war. Und trotzdem, imagemäßig wird man ja da schon so ein bisschen hingestellt, dann kommt man da einfach wieder raus. Du hast es ja gerade erwähnt, dass der Regisseur des Tatorts, der am Sonntag jetzt zu sehen ist, Max Ferberböck, dann den Mut hatte, dich zu fragen, mal was anderes zu spielen.
Also man muss immer gucken, asiatisch würde man darauf reagieren, okay, das zu nutzen. Und das hat ein Regisseur gemacht, als ich 99 in einer Talkshow gewesen bin, auch von der ARD, im NDR-Talkshow. Da saß ich neben Michael Heltau, damals Zeichens wunderbarer Burgschauspieler vom Burgtheater in Wien und Träger des Iflandrings, quasi die größte Auszeichnung, die man so als Schauspieler bekommen kann. Und wir haben uns ein wenig hochgeschaukelt über klassische Werke, also Schiller, Goethe und Co. Und daraufhin hat ein Regisseur beim Sender angerufen und mir die Rolle des Fausts angeboten für das Jubiläumsjahr in Frankfurt. Ui. Den habe ich dann gespielt. Und das Schöne war, und das war so seine Intention, wenn der Bauer, den viele Leute kennen mit Neoprenanzug und Surfbrett von St. Peter-Ording, den Faust bei mir spielt, kommen vielleicht viele junge Leute ins Theater, die ansonsten sich den Faust nie im Theater anschauen würden. Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben nämlich manchmal schon während der Probenzeit, weil das eine Open-Air-Veranstaltung gewesen ist, während der Probenzeit saßen junge Menschen dann im Zuschauerraum, die mitgelesen haben, parallel in ihrem Reklamheftchen. Und das ist auch so eine Intention immer von mir, junge Leute ranzuführen an vielleicht Literatur, einfach um sie darauf zu begeistern. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig viel aus Literatur gelernt, also auch über andere Kulturen, wie man anders darauf reagieren kann, wie man Emotionen ausdrücken kann. Die sind leider zum Teil immer noch bei mir abgespeichert.
Wir gehen damit gleich mal weiter und inspirieren junge Leute fürs Theater. Okay. Du bist, Ralf, viel rumgekommen in Deutschland, in der Welt. Geboren bist du allerdings in Karlsruhe, hier in Baden-Württemberg, und lebst heute in Baden-Baden, eigentlich auch schon sehr lange. Was hat dich dann nach all den Reisen überall rund um die Welt dann doch wieder zurückgebracht in deine Heimat?
Ach, ich mag unsere Heimat einfach. Man kann im Winter, wenn Schnee liegt, ganz schnell Skifahren gehen. Man kann wunderbar essen. Auch wenn man mal die deutsche Küche satt hat, dann geht man schnell nach Frankreich rüber. Es sind 10 Kilometer bis zur Grenze. Ich habe die ganze Familie da, ganz viele Cousins und Cousinen wohnen bei mir da um die Ecke. Meine Mutter ist da. Ich mag Baden-Baden. Das ist einfach wunderschön. Ja, da kommen viele Leute hin, um Kururlaube zu machen oder auch ansonsten Urlaub zu umzusetzen. Mir fehlt manchmal die Inspiration, aber man kann ja auch innerhalb von kürzester Zeit mit dem Beruf, mit dem Zug nach Paris für die Inspiration eines Künstlers.
Die holst du dir dann schon. Aber du bist ja auch beruflich viel unterwegs. Du hast den Image-Sprung geschafft nach Gegen den Wind, nach der Fernsehserie, und hast eigentlich auch viele Rollen gespielt, ganz unterschiedliche, ganz viel im Theater. Ich habe jetzt zum Beispiel von Ruth Nübel aus Freudenstadt eine Mail bekommen, die sagt: Liebe Grüße an Ralf Bauer, ich habe ihn mal vor Jahren in Freudenstadt Theater spielen sehen mit Joachim Fuchsberger zusammen.
Genau, der Priestermacher. Wunderbares Theaterstück, das haben wir 180 Mal zusammen gespielt. Granaten-Theaterstück von einem Amerikaner. Glanzrolle für Blackie Fuchsberger. 180 Vorstellungen, 180 Standing Ovations nach jeder Vorstellung. Und ich werde oft immer noch nach diesem Theaterstück gefragt, auch weil wir auf Deutschland-Tournee gewesen sind. Und die Leute sich, das ist vor 20 Jahren gewesen, ja, sich daran erinnern, dass wir damals mit diesem Theaterstück bei Ihnen in Unna zum Beispiel gewesen sind. Oder aber eben in Freudenstadt, weil das sehr unterhaltsam war, aber im Grunde trotzdem tiefgreifend, tiefschürfend auch Fragen aufgewirbelt hat, die ein jeder Mensch in seinem Alltagsleben kennt.
Tief war auch eure menschliche Verbindung, da haben wir drüber gesprochen. Du warst sogar der Redner auf seiner Beerdigung damals, 2014. Und man merkt, dass dich das heute noch berührt. Also auch der Mensch Fuchsberger war, stand dir nah.
Ja, weil es einfach, weil es unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit vor der Kamera und seiner Spontanität und aus dem Stegreif Reden zu halten, wir waren auch 9-11, ja, 2001 waren wir zusammen unterwegs, wie er da vor dem geschlossenen Vorhang dann eine Rede gehalten hat für die wenigen Besucher, die an diesem Abend im Theater erschienen sind. Da war er einfach das uneinholbar und unterhaltsam, aber trotzdem diese immense Tiefe zu haben, als Menschen sich einzusetzen für andere Menschen. Er war nicht umsonst der erste UNICEF-Botschafter Deutschlands. Das war ein toller Mensch, ja.
Wir sprechen über deinen Film Sam Dühl, den du gedreht hast. Da hast du wirklich alles Mögliche gemacht. Und zwar, du warst sowohl Hauptdarsteller als auch Regisseur, als auch Produzent des Films. Das klingt wie ein echtes Herzensprojekt.
Ja, und Mammutprojekt.
Du hast 7 Jahre dran gearbeitet.
7 Jahre von der ersten Idee bis dann zur Fertigstellung. Das war nicht immer sehr einfach. Da waren also extreme Hürden zu überspringen, quasi umzuwälzen, drüber hinwegzugehen. Aber es sind einfach Erfahrungen, die man machen muss. Und wenn man weiß, wofür. Das hat eben zum Teil mit dieser, ich wollte einen Film machen, der so eine große Mischung ist zwischen Unterhaltung und allerdings auch in einem Unterhaltungsfilm etwas mit zu integrieren, woraus man lernen kann. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, dieses Theaterstück Der Priestermacher hat ein ähnliches Prinzip, ja, also Unterhaltung, aber trotzdem, dass er Fragen aufwirft, um über dein eigenes privates Leben oder in deinem Umfeld, so wie du einfach deinen Tag gestaltest, vielleicht nachdem man sich das Theaterstück angeschaut hat, was wirklich bei vielen Leuten mit vielen Fragenzeichen aus dem Theater hat gehen lassen. Das wollte ich auch im Film integrieren. Mhm. Theaterstück ist natürlich jetzt einfacher, weil da waren nur 2 Personen. Bei mir waren es, glaube ich, 35 Schauspieler.
Ja.
Wir haben in Indien gedreht, in Nordindien, in Ladakh. Wir haben in Deutschland, in Hamburg, in Frankfurt und in St. Peter-Ording gedreht. Ein Riesenaufwand gewesen, alles ohne staatliche Förderung.
Also wenn man sich den Film anschaut, dann muss man ja wirklich kein Glaskugel-Leser sein, um herauszufinden, dass da sehr viel Ralf Bauer drinsteckt. Da ist ja so alles mit drin, was dein schauspielerisches Leben ausgemacht hat. Erstmal heißt die Hauptfigur wie du, sie heißt Ralf. Dann hat sie ihr Surferleben hinter sich gelassen. Dann arbeitet sie als Fluchthelfer für tibetische Flüchtlinge und wird dann für die gute Sache nach St. Peter-Ording zurückberufen. Und da ist ja schon auch eine politische Komponente drin. Es geht ja so ein bisschen um einen Strandabschnitt, den die Chinesen haben wollen. Also eigentlich um modernen Imperialismus einer Großmacht. Super aktuelles Thema.
Ja, das wird immer aktueller, ja. Ich meine, ich fand das sehr interessant in der Vorbereitung und das wird immer aktueller, also auch unter anderem, weil wir das anhand einer Person, gespielt von der Wilma Ellis, eine Deutsche, die in der Türkei sehr, sehr erfolgreich ist, die spielt eine Ukrainerin und wir haben im Text irgendwann, dass der eine sagt, also der muss sich vorsehen mit dieser Russin, dann sagt der andere, sie ist keine Russin, sondern sie ist Ukrainerin, ja. Allerdings auch mit dem, was die chinesische Regierung da vorantreibt, diese chinesische Seitenstraße in Zugriff zu haben auf ganz viele unterschiedliche Länder und diese Machtpositionen ausbauen wollen. Und das sind ja oft irgendwie so Motivationen von vielen Ländern oder von Menschen, die manchmal hinter einem Land stehen, dass sie ihre Machtpositionen ausbauen wollen. Und jetzt vielleicht wie im Fall China unter anderem eine Komponente, ihre Waren loszuwerden, ja, also einen großen Markt sich aufzumachen. Mhm. Und diese Welt für mich besteht aus mehr als nur Zahlen, ja, und Gewinnen und Börsengewinnen und quasi noch mehr Gewinnen und prozentualen Zuwachs, sondern sie steht im Grunde genommen an erster, vorderster Stelle ist im Grunde genommen der Mensch im Zusammenklang mit der Natur. Mhm. Ja, und das, was die Fridays for Future, ja, ganz toll bewundernswert jetzt die jungen Leute auf die Beine stellen, dass sie sich dessen viel mehr klarer im Bewusstsein sind als wir alten Erwachsenen, die eigentlich auf die Erfahrung zurückgreifen sollten und wissen, wie wichtig das ist.
Trifft ja jetzt für dich als Person nicht unbedingt 100% zu. Du bist ja sehr bewusst und sehr engagiert. Sam Dühl kommt dieses Jahr in die Kinos, in Programmkinos zu sehen. Du bist sehr engagiert, viele Jahre immer unterwegs gewesen. Allein schon dieses Projekt muss sehr aufwendig gewesen sein, kann gar nicht anders sein. Wie wirkt sich das auf dein Privatleben aus? Du hast nie geheiratet. Das ist für einen Frauenschwarm relativ ungewöhnlich. Ich hätte jetzt gedacht, du bist ja dreimal verheiratet und geschieden. Da hätte ich gesagt, ja gut, kann sein. Aber du hast ja nie geheiratet.
Ich habe nie geheiratet. Das war einmal kurz davor. Es kam dann aber nicht dazu. Weil die... Also auch dort im privaten Leben das Bewusstsein. Ja, das, du musst einfach mit dem, wie du geartet bist, was früher auch so über dem Orakel von Delphi stand, ja, bevor du in die Höhle gegangen bist, um das Orakel zu befragen, stand auf Griechisch, Deutsch frei übersetzt, schau in dich selbst hinein oder erkenne dich selbst, erkennen. Und das eigentlich auch offen darzulegen, zu argumentieren und dass die Person gegenüber, die Frau, dann eigentlich auch weiß, worauf sie sich einlässt. Das ist so, wenn du gerne ans Meer möchtest und dann immer in die Berge fährst, ist das ein bisschen blöd, ja. Mhm. Man muss halt einfach gucken, also wie ist die Grundstruktur. Meine Grundstruktur ist einfach aufgrund dieser Bedingungen, die mein Leben als Schauspieler ist eigentlich immer so, ich sehe das immer wie Abitur schreiben, ja, das was schon wahnsinnig viel Zeit einnehmend ist. Mhm. Und dann diese Charity-Geschichten, wo
jedes
ich dann
immer Projekt vor Ort, eine Prüfung.
Ja, weil du hast immer schon, also wenn du, das hat einfach was mit der Ausbildung zu tun, wenn du Theater spielst, ja, kannst du am Abend schlecht sagen, entschuldige, ich konnte meinen Text leider nicht lernen, weil das einfach jetzt
musst heute mit meiner Frau stellen.
Ja, das zum Beispiel, ja, das, die Emotionen kann man dann vielleicht nutzen fürs Spiel, aber das muss man sich einfach gewahr sein, wobei ich das gerne gehabt hätte, aber noch lebe ich ja, man kann ja immer noch viele Sachen umsetzen.
Schauspieler Ralf Bauer, er hält sich fit mit Yoga und das seit vielen Jahren, betreibst in Baden-Baden bald hoffentlich wieder eine Yogaschule. Du hast dich richtig verschrieben dieser Geschichte. Machst du dann jeden Morgen den Sonnengruß, den Surya Namaskar?
Ey, sehr gut, ja. Ja, weil der Sonnengruß mich von Rückenschmerzen befreit hat und ich gemerkt habe, im Laufe meines Lebens, wenn ich wieder aufgehört habe und viel Stress hatte, kamen die Rückenschmerzen unweigerlich wieder zurück, so dass ich dem Sonnengruß einfach auf ewig dankbar bin und ich glaube, den bis zum letzten Atemzug umsetzen würde.
Also bei dir hat es wirklich pragmatisch angefangen, gar nicht mit so einer spirituellen Geschichte.
Nee, was auch schwierig ist, ja. Du brauchst, gerade was Spiritualität angeht, da brauchst du, und da habe ich natürlich viel von Tibetern gelernt, da brauchst du einen sehr, sehr guten Lehrer. Das darf nicht nur irgendwie so ein, entschuldigt dieses Wort, Gedankenpfurz sein, sondern das muss wirklich in der Zelle abgespeichert sein. Und das ist natürlich dann gut, wenn man das in einem Land erlernt, wo das die Kinder meistens schon mit der Muttermilch aufsaugen, weil das ja immer, die Spiritualität ist ja nicht greifbar. Ja, das ist wie das beim Yoga eben auch, dass es den Geist nach und nach korrigiert, verändert, beziehungsweise, dass man eher wieder dieses Kindliche. Es gibt beim, wo wir in Stuttgart sind, ja, von Hölderlin gibt es ein wunderschönes Zitat, da ich noch ein stilles Kind war und von dem allem, was uns umgibt, nichts wusste, war ich da nicht mehr als jetzt nach all den Mühen des Herzens und all dem Sinnen und Ringen? Ja. Ein göttliches Wesen ist das Kind, solange es nicht in die Chamäleonsfarben der Menschen getaucht ist. Es ist ganz, was es ist. Und das ist ein wunderschönes Zitat, es könnte auch eine Schlagzeile sein für Spiritualität, bevor man in die Chamäleonsfarben der Menschen getaucht ist. Ja, dieses Göttliche, das ist ja dieses Einssein mit sich selber, mit der Natur, mit allen Menschen. Und diese Samen, die man da sät in dieser Spiritualität, dass die eben auch gewisse Gesetzmäßigkeiten haben. Und das ist, habe ich halt zum Beispiel sehr toll bei tibetischen Mönchen gesehen, gelernt.
Also ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Wer so zitieren kann, da ist keine Frage mehr gerechtfertigt danach. Wir kommen mal zurück in die weltliche Welt, nämlich du bist zu sehen am kommenden Sonntag im neuen Tatort als Obdachlose und planst aktuell deine Yogaschule wieder zum Laufen zu bringen in Baden-Baden und hast auch einen Plan, du willst nämlich ganz Baden-Baden mit Momos fluten. Aber du musst uns mal erklären, was Momos sind.
Momos sind tibetische Teigtaschen, also man würde sagen, ah, wie Maultäschler aus Tibet, quasi mit unterschiedlichen Füllungen.
Kann man vergleichen, ne? Schmeckt nur ein bisschen anders.
Ja, schmeckt anders einfach, das hat mit der Füllung auch zu tun und sie werden gedämpft, das so ein bisschen ist, wobei es gibt auch gebraten, aber ich mag lieber die gedämpften. Und sind Hauptnahrungsmittel neben dem tibetischen Tee, den einige Leute vielleicht kennen, ja, Pöcha genannt. Das ist so ein ranziger Buttertee. Das ist so die, der mit Butter, mit Salz und mit Milch hergestellt wird.
Ganz da würde ich jetzt die Momos vorziehen.
Ja, ja. Wobei das sehr interessant ist, einfach den mal zu testen. Man sagt immer, das ist der Test, wenn man den besteht, wenn man Tee trinken mag, tibetischen Tee, ob man dann jemals nach Tibet kommt.
Also ich glaube, ich komme wegen der Momos. Ralf Bauer, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Besuch und für dieses interessante Gespräch in SWR1, Leute.
Ich danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.